Heute bei uns zu Gast im Bergzeit-Podcast der Leki-Athlet und Profi-Bergsteiger David Göttler. David macht als deutscher Alpinist vor allem durch seine Himalaya-Expeditionen auf sich aufmerksam. Im Mai 2022 erreichte er ohne zusätzlichen Sauerstoff und ohne Unterstützung von Sherpas den Gipfel des Mount Everest nach bereits 2 gescheiterten Versuchen in den Jahren zuvor. Im Podcast sprechen wir über seine ganz persönliche Bergsteigerethik, wie er die kommerziellen Expeditionen auf die 8000er dieser Welt einschätzt und wie man sich einen Alltag als Profi-Bergsteiger eigentlich so vorstellen kann. Jede Menge packende Geschichten aus der Welt der ganz hohen Berge. Viel Spaß beim Podcast mit David Göttler.
Der Bergzeit-Podcast ist dein Podcast für mehr Bergzeit. Egal ob neben dem Gipfelkreuz oder auf dem Weg ins Büro. Wir wollen die Berge zu dir bringen. Immer und überall.
Servus David, herzlich willkommen im Bergzeit-Podcast.
Ja, hallo Jan, freut mich hier zu sein.
David, auch du bekommst, wie alle unsere Gäste, die hier zum Interview sind, eine Schnellfragerunde zum Einstieg. Und die erste Frage, die klingt beim ersten Hören relativ einfach, manchmal ist sie es aber gar nicht. Und zwar lautet die, wer ist David Göttler, aber in einem Satz?
Höhenbergsteiger aus München.
Okay, das war doch sehr, sehr leicht. Die zweite ist wahrscheinlich wirklich auch super easy zu beantworten. Wo kommst du her und wo lebst du aktuell?
Ja, wie gesagt, bin geboren in München, habe da lange gewohnt und jetzt seit 13 Jahren bin ich nicht mehr wirklich viel dort, sondern pendel zwischen Nordspanien im Sommer, Chamonix im Winter und dazwischen eigentlich ja seit vielen Jahren immer Expeditionen in Nepal und Pakistan im Frühjahr und im Herbst.
Das klingt für mich als selber auch Bergsteiger nach einem sehr, sehr attraktiven Lebenssetting.
Ja, immer Augen auf bei der quasi Ortswahl.
Das stimmt, ja, das würde ich dir unterschreiben, ja. Die nächste Schnellfrage ist vielleicht ein bisschen schwerer. Stell dir folgendes Szenario vor, du hast 2 Monate Zeit. Würdest du lieber auf eine große Expedition oder viele verschiedene Einzelprojekte?
Eine große Expedition. Das ist für mich einfach nach wie vor das, was mich im Moment am meisten reizt, ja.
Mhm. Kommen wir später auch noch mit dem Detail drauf zu sprechen. Solo-Touren oder in der Seilschaft?
In der Seilschaft. Obwohl ich mittlerweile auch immer mal wieder alleine unterwegs bin, muss ich nach wie vor sagen, ich liebe es, im Team unterwegs zu sein.
Ja, glaube ich. Du warst oder bist ja wahrscheinlich immer wieder mal auch noch seltener, aber bist ausgebildeter Bergführer. Dein Lieblingsberg zum Führen, vielleicht auch aus deiner aktiven Führungszeit?
Boah, das ist echt schwierig, weil den Lieblingsberg, das ist ja der von meinem Gast. Und da ist es wirklich mir total egal, ob das jetzt halt irgendwie der Wank ist, irgendwie vor den Toren Garmisch oder die Zugspitze oder dann der Mont Blanc oder am Ende irgendeinen wilder Berg im Himalaya, weil es muss der Lieblingsberg von meinem Gast ja sein und deswegen gibt es jetzt den zum Führen wirklich nicht.
Aber Hand aufs Herz, gibt es dann quasi aus der Bergführerbrille nicht auch schon den ein oder anderen Berg, der ihn erstmal so aufseufzen lässt, so okay, gut, dann halt doch dahin und manche Berge, wo man sich eher denkt, ah ja, da habe ich Bock drauf.
ehrlich gesagt eben nicht, selbst wenn jemand kommt und sagt, er möchte auf den Mont Blanc, klar ist das, wo ich sage, oh Mann ey, das ist irgendwie natürlich schon echt oft gemacht. Aber für mich ist die Challenge dann immer als Bergführer, sich auf den Gast einzulassen und das ist jedes Mal immer eine andere Herausforderung. Und von dem her ist der Berg am Ende Nebensache und das Spannende, Interessante ist ja eben der Gast. Und von dem her wird derselbe Berg auch nie langweilig in dem Sinne.
Ja, spannend. Das sagen tatsächlich echt viele Bergführerinnen und Bergführer, dass halt einfach wirklich so diese Gastzentriertheit das Allerwichtigste ist. David, jetzt habe ich 3 Sätze für dich zum Vervollständigen. Und der erste Satz wäre, Risiko ist für mich
mein täglich Brot.
Okay. Der zweite Satz, wenn mich jemand nach der Trainingsmethode fürs Höhenbergsteigen fragt, dann antworte ich
Mentaltraining. Ohne dem geht's nicht. Oder beziehungsweise ist das der Muskel, der am ausschlaggebendsten irgendwie für die Höhe ist.
Okay, auch sehr spannend, vor allem vor dem Hintergrund, dass du ja einer der, würde ich sagen, eigentlich fast wenigen Höhenbergsteiger bist, der wirklich auch nach einem strukturierten Trainingsplan körperlich unterwegs ist. Deswegen, da freue ich mich, wenn wir später auch nochmal ein bisschen eintauchen. Und der dritte Satz, mein prägendstes Erlebnis am Berg war, kann sowohl positiv als auch negativ sein.
Das Negative ist das Einfachste, irgendwie würde ich sagen, weil das war Armada Blam 2010, dieses Unglück, das wir da hatten. Mhm. Und positiv gibt es unendlich viele, deswegen ist es immer schwierig, da eins rauszugreifen, muss ich sagen. Wobei natürlich jetzt halt Everest ist so irgendwie ein Highlight, das ja, ich sicher nicht vergessen werde, nur ein ganz spezieller Moment. Aber wie gesagt, nicht das Einzige, sondern ja, da gibt es so viele Sachen.
Mhm. Ja, glaube ich. Okay, jetzt haben wir die letzten zwei. Du hast es gerade schon erzählt, du lebst abwechselnd in Chamonix und Nordspanien. Deswegen ist die Frage, französische Sterneküche oder spanische Tapas?
Boah, beides echt zäh, weil ich Vegetarier bin. Und sowohl in Spanien als auch in Frankreich ist es sehr schwierig. Deswegen ist für mich immer so, oh, Italien ist halt da doch einfach echt entspannter. Aber ja, wie gesagt, ich suche mir bei beiden was. Und da ich schon jetzt halt Spanisch zumindest von der Sprache her mehr kann, weil Französisch kann ich gar nicht, muss ich sagen, ja, Tapas sind da jetzt von den zwei zur Auswahl stehenden quasi, würde ich sagen, Spanisch.
Ja, okay, macht auch Sinn. Und letzte Frage auf einer Happiness-Skala von 1 bis 10. 10 ist quasi das absolute Maximum. Wo würdest du dich gerade einordnen?
Boah, ich meine, ich würde es, 10 kann man ja nicht sagen irgendwie, oder? Das die Enden schließt man immer aus. Aber definitiv ziemlich weit oben. Also ich kann mich echt nicht beschweren, es läuft. Im Moment jetzt halt gerade Vorbereitung auf die nächste Version, super entspannt, knock on wood. Und ja, auch so in meinem Leben, ja, ist alles echt, ja, kann mich nicht beschweren und möchte fast nichts ändern wollen im Moment.
Ja, richtig schön zu hören. Und damit war es auch schon mit der Schnellfragerunde. Aber jetzt können wir uns wieder ein bisschen mehr Zeit für die Antworten nehmen.
Super, weil es echt schwierig ist, dann nicht so sofort ins Detail zu gehen. Deswegen habe ich mich jetzt immer so zurückgehalten. Also nicht, dass die Zuhörer denken, dass ich jetzt halt so schmallippig bin. Aber ich habe gedacht, okay, ist Schnellfeuerrunde, deswegen darf ich dann nicht ins Detail gehen. Aber
so ist es.
Also ist so immer so kratz, kratz, ja.
Ja, normalerweise muss man da die Leute eher einbremsen. Deswegen Chapeau, hast du gut gelöst.
Ja, ich halte mich hier an die Vorgaben.
Ja, voll gut, hey. Erzähl mal ein bisschen, wie war so dein Winter? Ich habe vor ein paar Tagen auf Instagram noch ein Reel von dir gesehen, da hast du geschrieben, der Winter ist irgendwie sauschnell vergangen. Kannst gar nicht glauben, dass er jetzt so vorbei ist, aber die Action-Shots, die man da gesehen hat, die sahen nach einem sehr vielversprechenden Winter aus.
War auch echt so. Also für mich ist es echt immer krass, keine Ahnung, ob das was mit dem Älterwerden zu tun hat, dass ich das Gefühl habe, dass es immer alles irgendwie schneller geht. Oder ist es unsere Zeit? Geht's dir da genauso? Keine Ahnung.
Ja, geht mir genauso. Voll.
Also es ist echt Wahnsinn. Und ich denke mir so, wow, jetzt der Winter fängt an und dann pum, ist ja schon wieder zu Ende. Ja. Und aber wie gesagt, war echt ein super Winter. Auch vielleicht so im Vergleich zu dem Winter davor, weil da habe ich mir gleich am Anfang vom Winter irgendwie im Abstieg vom Eisklettern im Cognetal irgendwie meinen Knöchel geschrottet und war dann den ganzen Winter eigentlich ja außer Gefecht. Und von dem her war der Winter, wie gesagt, war echt super und die ja, Verhältnisse waren genial. Es waren ja echt immer so Perioden, wo wirklich super schönes Wetter war, besser in Chamonix eben. Dann war ich mal 10 Tage in Kanada zum ersten Mal. Ich war noch nie davor in Kanada zum Bergsteigen und ja, cool, zum Eisklettern da. Und das war auch echt 10 Tage da beim Eisklettern gewesen, bei minus 30 Grad irgendwie am Morgen so im Auto, wenn das noch nie lassen und das Autothermometer irgendwie minus 30 irgendwie oder minus 31, minus 29. Und oh, war unglaublich schönes Erlebnis da in Kenmore und da so ein paar Klassiker geklettert im Eis und ja, und dann in Chamonix einfach schöne Touren gemacht und viel versucht, eben dieses Climb and Fly, also Bergsteigen und Runterfliegen irgendwie zu kombinieren. Und ja, mir kann mich da echt nicht beschweren, war ein schöner Winter.
Ja, cool. Sag mal, weil du es gerade angesprochen hast, das Fliegen eröffnet schon krass viel neue Möglichkeiten, oder? Also ich kann mich noch erinnern, wir hatten Fabi Buhl hier auch mal im Podcast und der hat auch gesagt, hey, er fliegt halt teilweise auch zu den Einstiegen und so. Schon nochmal eine neue Welt, die sich da eröffnet.
Ja klar, der Fabi ist nochmal auf einem ganz anderen Level da, weil der einfach dieses Streckenfliegen und das in Anführungsstrichen richtige Fliegen irgendwie ja echt absolut beherrscht und das dann noch bringen kann, eben dass er wirklich zu den Einstiegen fliegt, mehr oder weniger, also irgendwo ganz woanders startet und dahin fliegt, Ich habe so mich konzentriert auf dieses ganz leichten Schirm und einfach das als Abstiegshilfe mehr oder weniger zu benutzen. Wobei dieses Jahr haben wir es schon auch dann ja benutzt, von der Epidemie zur Kuwerkelhütte zu fliegen, zum Gros Jurasta und dann am nächsten Tag Colton McIntyre zu klettern und vom Gipfel von der Jurasta wieder runter zu fliegen und bis halt dann zum Abendessen irgendwie am selben Tag, wo du startest auf der Kuwerkel, wieder in Chamonix oder daheim. In meinem Fall, und ja, das ist schon Wahnsinn, weil einfach diese Abstiege ja oft einfach so lang und dann gefährlich auch sind und einfach von der Logistik her nochmal irgendwie eine Herausforderung. Und wenn du da sagst, hey, kannst du oben einfach flupp diesen 1-Kilo-Schirm halt in dem Rucksack hast, ja, starten und dann in einer Viertelstunde wieder bist irgendwie unten auf in der grünen Wiese, flasht mich jedes Mal einfach so. Das ist was, wo absolut wirklich unglaublich in dem Sinne ist, weil du denkst, ey, wie funktioniert das, dass dieses 1 Kilo Tuch, wo du da durchschauen kannst, irgendwie dich da halbwegs sicher zumindest herunterbringt.
Ja, voll, wenn die Bedingungen passen, das ist, glaube ich, ja. Weil wir es gerade jetzt nochmal vom Winter hatten, lebst du aber eigentlich wirklich noch so auch nach den Saisonen? Also kannst du jetzt wirklich für dich sagen, okay, Winter ist over, jetzt ist so ein bisschen Trainingsumstellung, der Kopf ist auch wieder mehr auf anderen Projekten, oder vermischt sich es bei dir sowieso immer?
Nee, eigentlich schon so. Und ich habe dadurch, dass ich eben auch so im Winter im Chamonix, im Sommer Nordspanien, dazwischen die Expedition, und das ist so ein Jahresrhythmus, der eigentlich relativ gleich ist, immer seit vielen Jahren jetzt, freue ich mich auch jedes Mal immer wieder so auf diese neue Saison. Also jetzt am Ende vom Winter war ich dann auch, jetzt cool, irgendwie bald geht's auf Expedition, das ist dann so das nächste Große. Und dann nach der Expedition bin ich dann irgendwie in Spanien hier und dann hast du diesen weiten Horizont, was echt was mit dir ja macht irgendwie. Und 10 Minuten zum Atlantik hier, obwohl ich jetzt überhaupt nichts mit Meer zu tun habe, aber trotzdem bist du halt nicht mehr in so einem engen Bergtal. Und so sehr ich die Berge auch nach wie vor liebe, aber trotzdem ist es einfach ein schöner Wechsel mal. Und dann hier zu sein, eben in Spanien, dann wieder am Ende vom Sommer irgendwie nach einer Herbstexpedition meistens, dann bin ich auch wieder echt voll hibbelig, dass ich, jetzt freue ich mich wieder auf Chamonix, weil das nach wie vor einfach so der beste Spielplatz meiner Meinung nach ist, für zumindest für das, was mich am meisten irgendwie quasi im Moment motiviert und wo ich gerne in den Bergen irgendwie in diesen Spielformen fliegen, klettern, alpine Sachen irgendwie unterwegs bin. Und von dem her gehe ich da schon mit den Jahreszeiten und freue mich aber jedes Mal auch immer, wenn es sich wechselt. Wobei ich muss schon sagen, dass die Kälte und der Winter für mich schon so das, wenn ich es mir aussuchen müsste, quasi für immer würde ich das nehmen. Die Hitze ist was, wo ich am meisten irgendwie mit hadere.
Ja, okay. Gut, das erklärt auch so ein bisschen, warum dann noch so Nordspanien auch als zweiten Ort, weil ich mich ja, also ich habe mich wirklich auch gefragt, hey, warum nicht eigentlich nur Chamonix? Aber gut, das erklärt es natürlich so ein bisschen.
Ja, und dann auch die Liebe. Meine Freundin kommt von Nordspanien eben hier und so hat es mich dorthin verschlagen. Hat es vorher nie auf meinem Schirm, aber ich muss sagen, es ist echt eine Gegend, diese Costa Verde. Ich habe sonst mit Spanien ja immer nur irgendwie heiß und trocken und irgendwie Mittelmeerküste irgendwie so verbunden. Aber hier ist es brutal grün. Wir haben auch selbst im Sommer ist es nie super heiß und es ist zwar dann relativ feucht, aber es ist wirklich schön grün. Es ist nicht dieses, dass man, ich hätte ja irgendwo in Mittelspanien, habe ich ja Angst, dass mir das Wasser irgendwie immer ausgeht und dass ich verdursten muss. So. und das ist einfach hier nicht der Fall und ist genial für alle irgendwie Aktivferien. Also von jetzt halt irgendwie Rennradfahren, Mountainbiken, irgendwie Meerseillängentouren, Sportklettern, wo du am Nachmittag dann an einem Sandstrand irgendwie liegen kannst oder surfen gehen kannst, wo du dir, der Sand ist so fein, das ist wie irgendwie in der Karibik, ist halt der Atlantik, ist halt ein bisschen kälter wie in der Karibik, aber sonst ist es genial. Und dann, vom Essen her irgendwie ist es Wahnsinn und gerade wenn man eben nicht Vegetarier ist, sondern wenn man zum Beispiel Fisch und die Sachen irgendwie gerne isst, da ist Wahnsinn.
Ja, glaube ich. Und ist ja oftmals so, dass man so Gebiete eigentlich gar nicht auf dem Schirm hat und ist mal dort und dann stellt man fest, oh krass, was das hier eigentlich alles bietet. Also ich glaube, da können viele Leute relaten,
Ganz sicher.
Hey, jetzt lass mal gerne einsteigen in eigentlich so dein Thema. Und für alle Zuhörenden, die jetzt nicht hundertprozentig wissen, was du auch alles schon gemacht hast, vielleicht mal so deinen Namen kennen von dem Vortrag oder von dem Film. Du hast ja mittlerweile super viele 8000er in deiner Vita stehen. Ich glaube, oder es sind 6 mittlerweile, oder? Wenn ich
6, genau.
Genau, aber halt wirklich auch große Namen, Gashapon 2, Lhotse, Manaslu, Everest, aber eben alle unter, ich sag jetzt mal, dir selbst auferlegten Regeln, und man spricht ja quasi in unserem Jargon auch von einer gewissen Bergsteigerethik. Magst du für alle, die da nicht ganz tief drin sind in dieser Welt, einmal vereinfacht umschreiben, was diese Bergsteigerethik für dich bedeutet und wie du sie für dich definiert hast?
Ja, kann ich gerne machen. Und so wie du sagst, es ist was unglaublich Wichtiges in diesem Bergsteigen, weil wir eben keine Regeln haben, dass wir, wie wir dort unterwegs sind, wirklich klar kommunizieren und uns auch irgendwie bewusst machen, was es jeweils heißt. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich dieses Höhenbergsteigen angefangen habe, damals mit einem Team, mit Freunden, die schon lange da unterwegs waren in dem Höhenbergsteigen, und zwar der Dumovic Ralf, der Wertelmichi aus München auch, und dann die Gerlinde und einen Finne, der Veka Gustafsson, und der Japaner Hirotaka Takoshi. Und das war 2003, wo die mich eingeladen haben auf eine 8000er-Expedition zum Kanchenjunga. Und da war es eigentlich auch total klar, dass wir in dem Stil unterwegs sind, wie wir bei uns hier in den Alpen mehr oder weniger unterwegs sind. Das heißt, keinen zusätzlichen Sauerstoff und keine Sherpas am Berg oder Höhenträger, die uns irgendwelche Sachen von A nach B am Berg tragen. Ob man dann jetzt halt an irgendwie einer schwierigen Stelle Fixseile zum Beispiel hinhängt, das war, wenn wir die selber reingelegt haben und wieder mitgenommen haben, war das, ist für mich das vom Stil her okay. Aber das ganz Entscheidende war und ist immer noch für mich, dass ich einfach nicht mit zusätzlichem Sauerstoff unterwegs sein möchte und mit jemand, der mir meine persönliche Ausrüstung irgendwie, ja, trägt am Berg. Das ist für mich quasi, ja, so meine große quasi Regel, an die ich mich immer halten möchte und bis jetzt halt auch, ja, das geschafft hat. Und es ist auch eine Regel, die ich für mich selber am Ende darüber auch oft entscheide, dass ich irgendwo nicht hochkomme zum Beispiel, weil es einfach mir nicht möglich ist, in dem Stil irgendwo weiterzumachen, wo, wenn ich Sauerstoff hätte, zum Beispiel weitergehen könnte.
Ja, ich glaube, das ist wirklich so wichtig, das einmal erklärt zu haben, weil ansonsten, wenn man jetzt eben, wie gesagt, nicht so tief in dem Thema drin ist, dann fragt man sich, okay, der ist Profi-Bergsteiger, ist jetzt eigentlich nichts Besonderes, am Mount Everest zu sein. So im Kontext dieser Regeln wird es aber halt plötzlich mal wieder in einem ganz anderen Licht dargestellt.
Genau, also nur mal als Unterschied, es wurde mal ausgerechnet, was der Unterschied ausmacht, wenn man mit einer Sauerstoffmaske am Everest-Gipfel ist oder ohne, und die Höhe vom Everest ist 8848 Meter. Und wenn ich Sauerstoff nehme, und dort kann ich noch an diesem System, ist so ein Regulator dran, wo ich den Durchfluss noch bestimmen kann. Und wenn ich dort mit 4 Liter pro Minute unterwegs bin, was so der absolute Standard ist, mittlerweile geht es auf 8 Liter sogar hoch. Bei 4 Litern ist die Höhe von einem Everest irgendwo bei 6500 Meter. Also schon, das krass, ist einfach kein 8000er mehr. Und dazu kommt natürlich noch, dass ich ohne diese Maske und den Sauerstoff viel mehr atmen muss, durch mein Ein- und Ausatmen die ganze Zeit auch Wärme verliere und dadurch auch, ja, einfach viel kälter oft habe. Also ich kenne von zum Beispiel Ralf Dumovic, hat das Everest ohne Sauerstoff probiert, ist er sehr weit hochgekommen, dann wurde es ihm zu kalt und hat dann Sauerstoff genommen, und der beschreibt es immer, in dem Moment, wo er die Maske aufgab, ist sofort alles warm geworden. Also das ist einfach auch nochmal so diese Konsequenz, die das danach zieht, heißt einfach, wenn dann, ich muss halt ohne Sauerstoff viel früher umdrehen, weil es zu kalt wird, weil der Wind zu stark wird, weil die Temperatur zu kalt ist, wo jemand mit Sauerstoff einfach getrost weitergehen kann und das und da lange noch nicht quasi an dem machbaren irgendwie Limit irgendwie ist. Und das ist der Unterschied, aber ich möchte ganz klarstellen, dass das für mich erstmal einfach meine persönliche Spielregel ist, die ich mir hier auferstellt habe, und wie das andere machen, das urteile ich in dem Sinne oder verurteile das nicht. Wenn jemand das mit Sauerstoff, mit Sherpas irgendwie machen will und dann und das ehrlich kommuniziert, kann ich dem genauso gratulieren, wie ich meinem Gast irgendwie gratuliere, wenn ich den mit allen verfügbaren Mitteln irgendwie auf Mont Blanc bringe, ja, wo ich alle Bahnen benutze, alle Hütten, jeden Trick, den es gibt, irgendwie, um den da hochzubringen und wieder heil runterzubringen und für den das absolute der Lebenstraum sein kann und der genauso sich freut, wie wenn ich dann meinen Everest in meinem Stil irgendwie schaffe. Ja. Also von dem her möchte ich ganz klarstellen, dass ich das nicht erstmal grundsätzlich sage, das ist irgendwie gut und das ist irgendwie kein guter Stil. Das muss jeder für sich selber entscheiden, solange man eben nicht andere am Berg irgendwie gefährdet, solange man irgendwie ja, die Natur respektiert.
Ja, okay, das wäre nämlich auch so ein bisschen eben meine Folgefrage gewesen, wie du dann eben, ich nenne es einfach mal, dieses andere Lager siehst, wie du dazu stehst, weil ich glaube, es ist eins der meistdiskutiertesten Themen so bei uns in der Bergsportwelt oder Bergsportbubble, vor allem wenn es dann da viele Rekordversuche gibt, so ein bisschen dieser, ja, auch da höher, schneller, weiter Trend sich durchsetzt und man ja auch immer wieder von den Unglücken hört. Ich glaube, da sind viele einfach dabei, die in der Szene Rang und Namen haben, die ja dann auch da kein Blatt vor den Mund nehmen und würde ich schon sagen, sehr, sehr deutlich auch einfach urteilen. Und wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sagst du, du akzeptierst das genauso, aber du hast halt für dich deine ganz eigenen Spielregeln. Punkt.
Genau, ich glaube, das ist halt echt auch wichtig und wir müssen da vorsichtig sein mit diesem Verurteilen. Das sehe ich ja auch immer. Und wo ich sage, hey, aber ich bin ja auch irgendwie Teil von dieser ganzen Maschinerie. Ja? Ich verkaufe ja auch diesen Traum von einem Everest. Ich verkaufe irgendwie, ich lebe davon, andere dort hochzubringen. Ich lebe von Sponsoren als Profisportler mittlerweile, wo ich irgendwie dauernd erzähle, wie toll es da draußen ist und jeder kann irgendwie, ja, da sein Glück finden. Und was für mich quasi, wo diese rote Linie ist, wenn jemand das nicht ehrlich oder transparent kommuniziert, wie er dort was macht. Und da wissen wir alle, die dann dort unterwegs sind, wo wir irgendwelche Abkürzungen nehmen, wo wir uns das Leben leichter machen. Deswegen war es für mich immer wichtig, dass ich beim Everest immer gesagt habe, hey, ich habe die Fixseile benutzt, die Sherpas da reingehangen haben, die da angebracht haben. Ich habe den Eisfall benutzt, wo die Eisfall-Doktors irgendwie den Weg präpariert hat. Und ich habe irgendwie am Berg aber dann kein anderes Essen angenommen, bis auf irgendwie ja, so eine Packung Gummibärchen, die mir ein Freund mal dort gegeben hat, weil, wo ich gesagt habe, okay, das war echt das Einzige, was ich jetzt von außerhalb, wo ich nicht widerstehen konnte. Aber in den Hochlagern habe ich viele Sherpa-Freunde, die haben immer gesagt, hey David, jetzt komm rüber irgendwie ins Nachbarzelt, wir haben gerade irgendwie Spaghetti gemacht und du jetzt isst da irgendwie mit deinem gefriergetrocknetem, das echt schlecht runtergeht mittlerweile und denkst dir, ach, jetzt halt irgendwie eine gute Spaghetti irgendwie. Aber nee, war nicht für mich drinnen und die haben dann immer gelacht, aber haben mich da respektiert. Und das ist einfach für mich ganz wichtig, das transparent zu sagen und auch als erstes zu sagen und nicht erst irgendwie dann im 100. Nebensatz oder im 10. Post irgendwie das vielleicht mal zu erwähnen. Und wir sehen es auch immer, da muss ich denen recht geben, die das vielleicht auch oft verurteilen, dass die Leute, gerade im 8000er Bergsteigen, am Gipfel irgendwie siehst du plötzlich keine Sauerstoffmasken mehr, weil die irgendwie aus dem Bild genommen werden. Und es kann mir keiner erzählen, dass es irgendwie durch Zufall nur ist und weil die wollen, dass man das Gesicht sehen, weil die hängt nun mal immer hier so direkt neben dem Gesicht, selbst wenn du die wegnimmst. Also dann musst du das aktiv irgendwie rausnehmen. Und das ist einfach, wo ich sage, okay, da müssen wir besser werden. Aber wenn das jetzt jemand eben in dem Stil betreiben mag oder macht, und dann muss diejenige das für sich selber entscheiden. Und wenn sie damit happy und glücklich ist, dann, ja, dann finde ich das absolut auch, ja, okay. Und muss, wie gesagt, jeder für sich selber entscheiden.
Ja, voll. Ich glaube, das, was für euch als Profisportler hier und da auch absoluter Segen ist, dass es so viele Möglichkeiten zur Selbstvermarktung mittlerweile gibt, kann halt natürlich auch auf der Umkehrseite hier und da mal ein Fluch sein. Ich kann mich noch daran erinnern, dass irgendwo mal, ich nagel mich nicht fest, bei wem das war und bei welchem Bild, aber es gab irgendwo mal diese kleine Diskussion, ihr habt ja auch teilweise die Masken auf gegen die Kälte,
ja. Aber
das sind keine Sauerstoffmasken.
Ja, ja.
Und aber irgendwo wurde dann auf Social Media quasi verbreitet, da ist auch eine Maske auf. Naja, ja, es ist aber halt keine Sauerstoffmaske. Und dann geht's aber ganz schnell, dass sich da wieder irgendwas verbreitet von, ah, okay, dann hat man da doch geschummelt und keine Ahnung was.
Klar, das passiert. Und diese Maske, ja, die schaut immer und die Leute fragen dann immer, ja, aber das ist doch nicht, sagst du, nee, das ist einfach so einen Buff 2.0, sag ich immer, der halt aus den Nordischen schon 100, die benutzen es schon ewig lang. Und ja, das macht einfach die Ausatmenluft, wärmt die Luft quasi, die ich dann einatme, ein bisschen an und macht sie feuchter. Dadurch schonst du halt deine Lunge und ist ein Vorteil. Aber es zeigt auch, wo dann die Diskussion immer hingeht, ist ja, ja, aber ich benutze ja auch irgendwie am Ende Kleider. Ja klar, hab ich Kleider an und jeder zieht diese Linie halt, wo er sagt, das ist ein Hilfsmittel oder nicht für sich selber. Für mich ist deswegen all dieses einzige wirkliche Merkmal, dass es einfach schon sehr viel anders macht und das ist auch einfach Doping, ist eben dieser künstliche Sauerstoff, weil ich dadurch einfach die Herausforderung von dem Berg, die Schwierigkeit von dem Berg einfach absolut eliminiere, weil die technische Schwierigkeit auf einem 8000 auf einem Normalweg ist, das schafft jeder, ja, das ist irgendwie Wandern, irgendwie gehen in dünner Luft, sage ich immer, was ich da mache, und die Herausforderung ist eben der wenige Sauerstoff. Und wenn ich das wegnehme, ja, mache ich diese Schwierigkeit quasi, die mir Tour dort oben eigentlich stellt, quasi nehme ich raus. Und von dem her ist das für mich einfach schon klares Doping. Aber wenn jetzt halt da jemand mit irgendwie okay ist und sagt, ja, ihm ist es egal, so wie wir halt auch irgendwie Klettersteige machen, ja, ja, dann ist es absolut okay für mich.
Ich finde, ein schönes Takeaway davon ist einfach die offene Kommunikation. Also deswegen mag ich da deine Einstellung so sehr, dass man eben sagt, ich verurteile erstmal gar nichts, sondern es geht einfach nur darum, wie wird was kommuniziert. Weil ich finde, ein schöner Vergleich wäre genauso, wie wenn bei der Tour de France jemand sagen würde, naja, ich bin das Ding halt mit dem versteckten Motor gefahren und dann aber sagt, okay, ich bin es mit dem versteckten Motor gefahren, wir haben jetzt eine separate Wertung, da fallen alle rein, die mit einem versteckten Motor fahren. So, dann, klar, wird es auch Diskussionen geben, aber es ist an sich erstmal klar kommuniziert. Nur dadurch, dass wir jetzt irgendwie im Bergsteigen niemanden haben, wie jetzt da irgendwie eine UCI, die halt Regeln festsetzt, muss diese Regeln halt jeder für sich selber festlegen und dann halt dementsprechend kommunizieren. Das ist eigentlich so mein Key-Takeaway, oder?
Genau, ganz sicher. Und das ist, wie gesagt, auch das Schöne, dass wir diese Regeln nicht haben, sondern dass die jeder für sich definieren kann, aber das bringt eben diese Verantwortung von uns als vor allem eben Profi-Bergsteigern, aber von jedem, der irgendwie Bergsteigen irgendwie betreibt, dass er da sehr transparent mit umgeht. Das ist dasselbe wie jetzt halt nicht, wenn ich jetzt halt in irgendwie in ein privates Umfeld schaue, wenn das Kumpels irgendwie machen, Freundinnen, die da irgendwas, die wandern gehen oder sowas, dass die auch quasi transparent, hey, wenn sie jetzt der Freundin erzählen, hey, ich habe den Berg gemacht, aber habe die Bahn hoch und runter genommen und das nie erwähnen und die nächste Freundin geht hin und kommt halt nicht auf die Idee, das mit der Bahn zu machen und dann in Schwierigkeiten kommt, dann ist es eben diese Transparenz, die da leider irgendwie nicht da war. Und das ist das, wo wir uns auf die Finger klopfen müssen und einfach echt besser werden müssen von allen Akteuren in diesem Bereich Bergsport, also von Journalisten zu Profibergsteigern zu den irgendwie Freizeit-Warriors.
Ja, absolut. Sag mal, kommt es auch mal vor, dass du diese Ethik in bestimmten Situationen mal hinterfragst? Also ich musste gerade nur dran denken, als du das Beispiel mit hier Spaghetti und dann mal vielleicht der Haribo-Tüte erwähnt hast, weil, also es wird ja kein Mensch merken, wenn du jetzt in einem der Lager da jetzt mal eine Portion Spaghetti annimmst.
Klar wird es kein Mensch merken, aber ich denke, das kommt dann wieder drauf, was sind vor allem meine eigenen Werte. Ich mache das Ganze ja nicht, weil ich davon lebe und es vermarkt, sondern ich mache das, weil ich mir meine eigene Challenge irgendwie definiere und schauen möchte, ob ich das schaffe. Das ist mein Hauptantrieb. Diese Vermarktung ist ein Nebenprodukt davon. Und es ist klasse, dass es funktioniert, weil so schaffe ich quasi, dass ich im Moment einfach ja diesen Lebensstil leben kann, den ich habe. Und aber das war für mich quasi einfach diese Herausforderung, die ich mir da stellen wollte. Und deswegen wollte ich mich selber vor allem eben nicht in dem Sinne hier betrügen. Generell aber glaube ich schon, dass ich immer mal wieder so Momente habe, wo ich diese Ethik irgendwie ja hinterfrag oder auch irgendwie angleich und vielleicht auch mir manchmal einfach dann, so wie wir alle, auch wieder ein bisschen verschieb oder mir so zurechtbaue, dass es jetzt halt gerade wieder in mein Werte- und Weltbild irgendwie passt, ja. Aber ich glaube, was auch wieder hier ganz wichtig ist, dass wir eben transparent damit umgehen. So ist es für mich jetzt halt im Moment. Die nächste, oder was ich mich gerade unglaublich reizt, ist eben, dass ich nach Tausender nicht an einem Normalweg machen möchte, ohne, das heißt ohne Fixseile, und das einfach irgendwie schaffe, weil 8000er sind halt mittlerweile echt so, so selten nur noch über Nicht-Normalwege quasi irgendwie bestiegen. Und das heißt aber nicht, dass ich quasi alles, was ich davor gemacht habe oder was andere machen, dann als schlecht abfinden. Wie gesagt, das ist einfach, wo ich sage, okay, im Moment ist dann, jetzt ist mein Fokus hier. Oder ein anderes Beispiel ist Helikopterflüge im Kumbu zum Basislager, was super kontrovers ist, und ich kann alle Seiten verstehen. Und früher war ich da echt extrem, wo ich gesagt habe, hey, ich meine, es ist unglaublich, die fliegen da irgendwie dann zum Basislager hin und her. Und mittlerweile habe ich aber auch schon ein paar Expeditionen gehabt, wo ich das gemacht habe und habe dann auch da mit Freunden diskutiert. Und wo ziehen wir einfach diese Linie? Wir fliegen alle nach Lukla zum Beispiel jetzt halt fürs Everest-Gebiet, wo keiner irgendein Problem hat, dahin zu fliegen, also zu dem Punkt irgendwie. Jetzt halt weiter höher fliegen, war es dann so, nee, das ist eigentlich schon irgendwie nicht mehr so, so, also es fühlt sich irgendwie falsch an, weil ab da geht man halt irgendwie. Aber wer hat das jetzt halt irgendwann mal definiert? Ich meine, der Hillary damals, die sind von Kathmandu irgendwie losgegangen, ja, oder Reinhold Messe damals, ja, die sind gar nicht nach Lukla geflogen. Und so hat sich das halt langsam da verschoben. Und wo ich mittlerweile auch sage, hey, für mich ist das, jetzt halt ins Basislager fliegen, ist das nicht bei mir die Regel, und mache ich nicht. Ich, wie gesagt, ich liebe auch dieses Anmarsch-Tracking, brauche das auch für meine Akklimatisation. Aber wenn das jemand jetzt halt macht, ist das für mich noch nicht jetzt halt irgendwie so ein Grund zu sagen, hey, das geht gar nicht, oder das ist jetzt halt nicht mehr bei Fair Means. Aber wenn jemand jetzt halt aus Lager 2 irgendwie runterfliegt, zum Beispiel nach einer Everest, dann muss ich sagen, das war einfach keine Besteigung für mich, weil das gehört halt dazu, dass ich eben von dem Punkt, wo ich irgendwie sage, das ist jetzt der Ausgangspunkt für diese Besteigung, und das ist einfach das Basislager, so wie hier bei uns zum Beispiel in den Alpen einfach sagen, okay, das ist einfach die Hütte oder der Talort, und dann, da fahre ich ja auch mit dem Auto hin, ja, und das habe ich halt, in Nepal habe ich da halt nicht die Möglichkeit erstmal, oder bei uns habe ich da eine Bahn, wo ich noch irgendwie hochfahre, und wieder dasselbe muss ich einfach vielleicht ordentlich kommunizieren und transparent sein, was ich hier benutzt habe und wie ich dorthin gekommen, und dann kann das jeder irgendwie, glaube ich, einordnen und dann von mir aus auch bewerten.
Ja. Ja, deswegen heißt es am Ende wahrscheinlich auch einfach Ethik, weil es irgendwo wertebasiert ist, auf seinem eigenen Wertekonstrukt. Und wie du schon sagst, dass jeder für sich so ein bisschen entscheiden muss, ist diese Art von Projekten oder auch wirklich diese Ethik so ein Alleinstellungsmerkmal für dich als Athlet? Also, was du gerade auch angesprochen hast, diese Ethik bringt mich ja dann auf Projektideen, 8000er abseits der Normalwege zu machen. Also, wenn man jetzt an dein Nanga Parbat-Projekt mal denkt, quasi Rupalwand, ihr wolltet ja auch mit den Gleitschirmen fliegen, eine Skiabfahrt mit da rein verbinden. Das sind ja alles, sage ich mal jetzt, Aspekte, die weit weg sind von, ich gehe über Normalweg auf den Nanga Parbat. Basiert oder fußt es auch auf dieser Ethik? Deswegen eben diese Frage nach dem Alleinstellungsmerkmal als Athlet.
Ja, ich glaube schon, das geht so Hand in Hand, und es entwickelt sich eben daraus. Und für mich, wie gesagt, ist es dann der nächste Schritt, oder einfach jetzt halt im Moment in meinem Bergsteigerleben, wo ich sage, okay, das ist, wo ich jetzt halt gerade spüre, habe ich wirklich die meiste Motivation, oder das möchte ich gerade als Herausforderung irgendwie hier annehmen. Mhm. Und natürlich versuche ich auch in meinen Zielen dann mit meinen Fähigkeiten das irgendwie so alles zu kombinieren, und kann eben an einem Berg unterwegs sein, wo ich keine Fixseile und Sherpas irgendwie brauche. Einfach durch die jahrelange eben Zeit in den Bergen und der Erfahrung und dem ständigen Dazulernen, was einfach heutzutage gerade eben in dieser 8000er-Bubble was ist, was die Leute dort sehr wenig oder ungern irgendwie akzeptieren, dass sie halt, wenn sie den nächsten Schritt machen wollen, dort weg von diesem Geführten, irgendwie plötzlich Zeit investieren müssen in wirklich diese Fähigkeiten am Berg lernen, und vor allem auch sehr stark akzeptieren müssen, dass sie halt viel öfter umdrehen müssen. Und das ist einfach in diesen Kreisen immer so dieser harte Stopp, der da irgendwie dann passiert plötzlich, den ich sehe. Weil ich habe viele oder immer wieder, weil ich von Leuten, die so unterwegs sind, quasi gefragt, hey, wie können Sie auch mal irgendwie ohne Sauerstoff und so weiter. Und dann sprichst du mit denen eine Stunde und am Ende kommt eigentlich raus, ah, aber da ist schon ganz schön viel irgendwie Frustration in gescheiterten Expeditionen auch dabei. Und dann siehst du die nie, so unterwegs zu sein. Und das ist einfach so, ja, wo ich einfach sehe, dass die Leute nicht bereit sind, das zu akzeptieren oder zu investieren.
Ja, ich muss gerade innerlich schmunzeln, weil ich kann mich noch erinnern, ich habe ich glaube, es waren 2 oder 3 Jahren, da warst du auf der Alpinmesse hier in Innsbruck und hast einen Vortrag gehalten. Und da hast du unter anderem auch erzählt von deinem Everest-Versuch ohne Sauerstoff. Und ich glaube, 2019 war das, oder? Wo du dann quasi echt, was waren das, 100 Meter oder sowas, unterm Gipfel halt wieder umgedreht bist. Und das ist ja das Sinnbild für dieses Scheitern akzeptieren. Ich glaube, da muss man schon ganz bewusst die Entscheidung treffen, ja, ich bin bereit, sowas zu akzeptieren, oder? Weil sonst gibt es nur 2 Optionen. Entweder man macht es da nicht lang oder man macht es halt gar nicht, weil einem das einfach nicht wert ist.
Genau, also das ist was mich immer über mein ganzes Expeditionsleben oder Bergsteigerleben irgendwie begleitet hat, dass ich unglaublich oft umgedreht bin, gescheitert, wie man es auch immer nennen will, aber es hat mich bis jetzt zumindest noch nie abgehalten, davon weiterzumachen und wieder zurückzukommen, weil für mich ist einfach Scheitern, Umdrehen ist immer eine Chance, was zu lernen, besser zu werden, sich weiterzuentwickeln und wieder zurückzukommen. Und das ist was wir bei diesem Thema ja oft so vergessen, dass wir uns so auf dieses Negative fokussieren, quasi was wir alles durch dieses Umdrehen nicht erreicht haben. Wir haben nicht den Gipfel erreicht, wir haben nicht irgendwie die Tour klettern können, wir haben nicht unser Ziel, unser selbstgestecktes Ziel irgendwie jetzt halt erreicht. Aber wenn wir uns darauf fokussieren könnten, quasi, oder auch parallel sollten wir immer auch sagen, hey, was hätte aber passieren können? Also, hey, ich bin immer noch am Leben zum Beispiel. Wenn ich jetzt weitergegangen wäre, hätte ich vielleicht alle meine Zehen erfroren da oben oder meine Finger oder wäre vielleicht für immer dort oben sitzen geblieben. Auch wenn das jetzt halt am Everest nur 2019 diese 100 Meter gewesen wären, aber waren damals zu viele Menschen dort, zu lange Schlange, zu langsam alles sich bewegt, wo ich gesagt habe, okay, das ist dann über diese Risiko quasi Schwelle, die ich mir selber auch irgendwo gesetzt habe und ich muss umdrehen. Und klar, denke ich im ersten Moment dran, oh Mensch, wenn das geklappt hätte, wäre ich jetzt schon am Gipfel gewesen und hätte es irgendwie schaffen können und hätte zurückkommen und irgendwie schön und gut. Aber ey, vielleicht wäre ich auch, wenn ich da weitergegangen wäre, für immer dort oben geblieben, wie viele andere. Und wenn man das sich mal so klar gemacht hat, dann ist plötzlich, das Umdrehen oder das Scheitern war eigentlich vielleicht sehr positiv. Und das ist, glaube ich, was echt wichtig wäre, wenn wir uns da auch drauf irgendwie besinnen.
Ja, voll. Musstest du das aber auch erst lernen? Oder würdest du sagen, du bist einfach schon von Haus aus ein Mensch, der damit einfach gut umgehen kann?
Also ich glaube, dass ich, weil ich das schon ja sehr lange von meiner ersten irgendwie Expedition, wo ich damals mit dem Expeditionskader vom Alpenverein, der damals neu gegründet war, in Indien waren, sind wir auch richtig groß irgendwie gescheitert, sind nirgendwo hingekommen und hat mich trotzdem sofort fasziniert und wollte wieder zurückkommen. Und da habe ich es noch nicht, glaube ich, so reflektiert drüber irgendwie und wirklich nachgedacht. Aber ist jetzt halt mit den letzten Jahren, wo ich angefangen habe, noch mit einer Mentaltrainerin wirklich zu arbeiten, wo das dann einfach noch klarer geworden ist, sage ich mal, und wo ich einfach gerne auch weitergebe und immer wieder anstößt, dass jeder für sich auch irgendwie da erforschen kann. Und gerade dieses Mentaltraining und dieses Reflektierte gehört für mich einfach zum Bergsteigen ganz, ganz stark dazu, wenn man das vor allem möglichst lange, glaube ich, auch irgendwie machen will.
Kurze Werbung.
Bei seinen Expeditionen wird meinem heutigen Gast David Göttler alles abverlangt. Dabei muss er sich nicht nur auf sich selbst verlassen können, sondern vor allem auch auf sein Equipment. Trekkingstöcke spielen dabei insbesondere in den Zustiegen zu den verschiedenen Basecamps eine zentrale Rolle. Hier vertraut David auf die Stöcke der Sky Series von Leki. Kein Wunder, hat er sie doch selbst mitentwickelt. Sein Feedback von den härtestmöglichen Praxistests fließt direkt in den Produktentwicklungsprozess bei Leki ein. Daraus entstehen dann treue Wegbegleiter wie die Leki Sky Terra oder Leki Sky Solo Trekkingstöcke. Beide Modelle richten sich mit ihrer Kombination aus Leichtigkeit und Stabilität an Bergsteigende, die hochalpine Abenteuer vorhaben. Seit Jahrzehnten basiert Leki auf 6 Grundwerten, die das Unternehmen auch in die Zukunft leitet. Begeisterung, Innovation, Qualität, Partnerschaft, Spitzenleistung und Verantwortung. Wie ernst Leki diese Werte nimmt, lässt sich an einem Produktbeispiel gut darstellen. Wusstest du, dass jedes Mittelteil der Leki Fallstöcke einzeln austauschbar ist und somit bei einem Bruch kein neues Stockpaar gekauft werden muss, sondern der Stock einfach repariert werden kann? Das nennt sich Verantwortung. Also, wenn du noch auf der Suche nach Stöcken und dem entsprechenden Zubehör bist, dann schau vorbei im Leki Markenshop bei Bergzeit.
Werbung Ende.
Lass uns vielleicht mal kurz ganz konkret über diese Everest-Situation sprechen und da mal wirklich eintauchen. Nimm uns gerne mal mit in deine Gedankenwelt. Also läuft es so ab, dass du dir vorher quasi schon eine Grenze setzt oder sagst, wenn dieses Szenario eintritt, dann ist die Folge, ich kehre um, so rational und dann passiert das auch so? Oder so wie man sich's vielleicht als, sag ich mal, Otto-Normal-Bergsteiger, Bergsteigerin vorstellen würde, man kommt dann dahin, man merkt, oh je, die Schlange wird irgendwie langsamer, ich werde langsam irgendwie kalt, ich habe keinen Backup-Sauerstoff, dann wägt man kurz mal ab, geht's vielleicht noch, geht's vielleicht nicht und dann entscheidet man sich irgendwann umzukehren. Also welche von diesen beiden Optionen, wie läuft es da ab in deinem Kopf?
Na, also ich versuche natürlich, alle Situationen, die mir dort oben irgendwie begegnen können, zu antizipieren und auch dann schon diese Entscheidung, im Basislager unten irgendwie davor zu treffen, was im jeweiligen Fall ich mache. Und von dem her war das jetzt seit am Everest zum Beispiel 2019 eine relativ einfache und klare Situation, weil ich habe immer gewusst, dass am Everest das sein kann, dass ich einfach in eine Situation komme, wo ich durch die anderen Menschen um mich herum nicht weitermachen kann, weil es einfach zu gefährlich ist, dort oben sich 2 Stunden irgendwie in eine Schlange zu stellen, sich nicht zu bewegen und dann auch von allen abhängig zu sein, um dort wieder runterzukommen, weil ich kann mich ja nicht umdrehen und dann ist keine Schlange, sondern da ist die Schlange ja erst recht da. Und dass ich schnell wieder absteige, ist meine absolut oberste Lebensversicherung. Und wenn das nicht gegeben ist, dann war das für mich einfach so, eben weil ich keinen Sherpa als Backup habe, der irgendwie noch Notsauerstoff zum Beispiel hat, was mittlerweile auch oft gemacht wird von Leuten, die irgendwie sagen, hey, sie haben es ohne Sauerstoff gemacht, aber nennen den dann schon Bodyguard irgendwie mit sich, was einfach auch wieder eine ganz andere Entscheidungssituation natürlich hervorruft.
Auch mental.
Ja, mental einfach, du weißt, da ist immer in einer Minute hast du irgendwie Sauerstoff da und dann ist gut. Und das war eben für mich nicht der Fall und von dem her habe ich gewusst, okay, das als die Konsequenz ist, dass ich einfach umdrehen muss, wenn es dort zu voll wird. Und ich habe natürlich versucht, das so zu timen, dass es weniger voll sein sollte irgendwie dann oben an diesem Gipfelgrat. Das ist dann auf 8.750 Meter von dem Südgipfel eben zum Hauptgipfel, wo es einfach unglaublich schwierig ist, aneinander vorbeizukommen. Und das kann ich auch nicht erwarten von den Menschen, die hier mit Sauerstoff unterwegs sind, die absolut alle am Anschlag sind, dass die sagen, ah, da kommt aber irgendwie der David, der Profi, den lassen wir jetzt mal hier irgendwie vorbei und gehen aus der Spur. Das kann ich nicht erwarten. Und da kann ich auch nicht böse auf die sein, dass die das nicht machen, weil, wie gesagt, das weiß ich vorher, wenn ich an den Berg wie Everest gehe und dann muss ich das auch so akzeptieren, dass das ein Grund sein kann, warum ich nicht hochkomme. Und 2019, war das dann der Grund eben da 100 Meter unterhalb vom Gipfel, an dem Südgipfel eben, wo du dann den Gipfel schon siehst und es ist so nah und du denkst dir, hey, Wahnsinn, das funktioniert heute und irgendwie Wetter ist okay und du fühlst dich okay. Und dann, bumm, kommst du da so ums Eck rum und siehst plötzlich diese Schlange an diesem Hillary Step eben, oder ehemaligen Hillary Step, seit dem Erdbeben ist ja ein bisschen anders, heißt aber immer noch so, irgendwie kommst du einfach nicht an denen vorbei und musst dann da ewig warten, wo ich sage, okay, passt nicht, ich drehe um. Das war jetzt halt keine schwierige Entscheidung. Natürlich hat es einen gefrustet irgendwie und bist du enttäuscht, dass es nicht geklappt hat. Aber dann im Nachhinein muss ich sagen, 2021 bin ich dann wieder zurückgekommen, da sind wir auf 8000 Meter umgedreht, da war ich mit dem Kilian Jornet zusammen unterwegs und da haben wir uns einen Hitzestich irgendwie eingefangen im Lager 2 oder zum Lager 2 hingehen, haben dann nicht geschlafen, sind dann durch die Nacht weiter und sind einfach eingegangen und sind dann am Südsattel umgedreht und dann 22 war ich wieder alleine, quasi, also alleine mit 600 anderen ja irgendwie, da am Everest und hab dann, da hat's dann geklappt und das war der beste Tag meines Lebens oder einer der besten Tage, weil ich war dann 22 ganz alleine am Gipfel, also hab ganz lange gewartet eben, hab aus diesen Jahren davor eben gelernt, dass ich wirklich das absolut respektieren muss, dass ich da warten muss und Geduld haben muss, was echt schwierig ist, wenn alle zum Gipfel gehen davor und alle feiern und das Basislager wird schon abgebaut und du sitzt da immer noch und weißt, oh mein Gott, bitte, bitte, es soll funktionieren dieses Jahr. Und dann, ja, war ich ganz am Ende von der Saison, wo eben fast keiner mehr unterwegs war und war dann an dem Tag, ja, vom Südgipfel bis zum Hauptgipfel und wieder zurück, ganz alleine. Also da war niemand und das war das beste Wetter, es war kein Wind. Ich konnte meine Daunenjacke ausziehen, sogar eine Lage, meine dicken Handschuhe. Ich hatte nur so ganz dünne Fingerhandschuhe an, es war Wahnsinn. Und das quasi so als gerechter Ausgleich für das Umdrehen 2019 irgendwie geschenkt bekommen zu haben, dann ja, möchte ich nicht mehr anders haben.
Ja, da kann man dann wirklich sagen, es hat sich gelohnt, einfach die mehreren Anläufe zu unternehmen.
Klar, das macht es natürlich auch, wenn du weißt, wir wollen ja alles immer sofort und im Jetzt haben und keiner möchte irgendwie Zeit investieren, aber wenn man das mal investiert und diese Arbeit, da weiß ja jeder, dass es sich so viel besser anfühlt und so langlebiger auch irgendwie als Erfahrung irgendwie mit einem bleibt, dass es das schon meistens wert ist.
Ja, absolut. Du hast vorhin beim Einstieg des Podcasts in der Schnellfragerunde gesagt, Risiko ist dein täglicher Begleiter. Würdest du sagen, du bist einfach von Haus aus ein risikoaffiner Mensch?
Ich würde nicht sagen, dass ich das Risiko liebe, aber wir sollten uns schon dem Bewusstsein, dass wir einfach da draußen in den Bergen halt ja diesem Risiko irgendwie täglich irgendwie zu tun haben. Und ich versuche das absolut zu minimieren natürlich, aber es ist was, wo wir uns ja nicht irgendwie, das können wir nicht, sollten wir nicht wegwischen und es sollte uns immer bewusst sein, gerade wenn man eben dort jeden Tag irgendwie unterwegs ist oder wenn ich jetzt halt an diese Winter in Chamonix zum Beispiel, wie oft irgendwie dann ja Lawinensituationen und die Sachen, wo ich einfach ja diese nicht quasi abstumpfen darf und dieses Risiko wirklich sagen, okay, das ist hier und das jedes Mal neu einschätzen und dann nicht irgendwie ja leichtsinnig mit umgehen soll. Das heißt aber nicht, dass ich quasi der Adrenalin-Risiko-Junkie irgendwie bin. Also ganz im Gegenteil. Also ich habe super schnell die Hosen voll.
Das ist vielleicht eine etwas privatere Frage, aber hast du dann manchmal einen anderen Blick aufs Risiko, wenn du jetzt irgendwie so mit deinen wirklich nahestehenden Leuten darüber sprichst, also jetzt deiner Partnerin oder Familienmitgliedern? Gibt es dann manchmal so den Moment, wo du dich selber fragst, okay, muss es die Art von Risiko sein oder kann ich nicht irgendwas ändern, um es noch weiter zu minimieren? Also ich denke jetzt da gerade nochmal speziell vielleicht an so ein Projekt wie im Rupalwand dann am Nanga Parbat, wo man sagt, okay, da vielleicht Ski mit zu integrieren, Gleitschirm mit zu integrieren, das sind ja trotzdem nochmal potenzielle Risikofaktoren. Keine Frage, kann auch irgendwo ein Sicherheitsfaktor sein, weil du schneller wieder irgendwo unten bist, aber von Haus aus ist es ja erstmal nochmal ein Risikofaktor. Man könnte auch einfach sagen, okay, Normalweg gut ist. Gibt es diesen Moment, wo dir dann auch so diese Frage gestellt wird, hey David, warum denkst du eigentlich auch an uns?
Also ich glaube, dass ich jetzt halt so mein Risiko anders bewerte wegen irgendwie meiner Familie außenrum, passiert jetzt halt so nicht. Ich glaube, generell ist es eher so, dass jetzt für mich persönlich mein Risiko halt irgendwie, das habe ich für mich mal irgendwo definiert und es verschiebt sich auch von, ich weiß, dass ich auf Expeditionen schon irgendwie in einem bisschen anderem Risikobereich unterwegs bin, wie jetzt halt hier zu Hause auf einer Trainingstour. Aber was wichtig ist eben, dass ich mir das bewusst bin, dass ich weiß, okay, ich gehe jetzt halt hier in ein bisschen größeres Risiko ein als jetzt halt zu Hause. Oder wenn ich dann zu Hause trainiere, ich sehe manchmal Freunde, die irgendwie als Trainingtour dann in Chamonix irgendwie für mich Risiko eingehen, wo ich sage, hey, seid ihr Banane, das ist eine Trainingstour irgendwie, da gehe ich überhaupt kein Risiko in dem Sinne ein. Aber dann mache ich irgendwie Mallory unter der GDMD irgendwie als meine Trainingstour, wo für andere wieder irgendwie, oh mein Gott, bist du wahnsinnig. Das ist absolut quasi, klar, kann da auch, muss ich mir bewusst sein, dass auch in der Tour, auch wenn ich die schon so oft gemacht habe, ein Fehltritt ist tödlich, fertig aus, da brauchen wir nicht lange diskutieren. Und für mich ist das aber, bewege ich mich da mit meiner Erfahrung und meinem Können dann für mich in einem Bereich, der für mich persönlich eben okay ist. Und zu deiner Frage zu der Familie und ob ich da, die wissen, was ich mache. Und also mein Vater hat mich zum Bergsteigen gebracht. Der ist Bergsteiger. Wir waren mit meiner Familie immer irgendwie Abenteuerreisen in den Bergen unterwegs. Meine Freundin ist Expeditionsärztin. Die kennt sich da, hat mehr Sachen gesehen, als die meisten sich vorstellen können. Ist Notfallärztin im Krankenhaus. Also die weiß ganz genau, was da passiert. Und trotzdem habe ich nicht das Gefühl, dass ich da irgendwie in einem Konflikt bin, zu viel Risiko einzugehen. Also das wird nicht totgeschwiegen, aber es ist nicht was, wo ich sage, okay, da muss ich irgendwie was anpassen, um die glücklich zu machen. Ich weiß, die sind besorgt, aber die wissen auch, was es mir gibt, was es ist Teil von mir und respektieren das auch.
Gut, wäre es anders, würde ja eigentlich dein Lebenssetting gar nicht richtig funktionieren, oder?
Genau. Das ist eben so das, wo du sagst, okay, und es fühlt sich jetzt halt nicht verkehrt an oder dass ich da irgendjemand absolut irgendwie Stress sicher irgendwo ein bisschen, aber jetzt halt nicht ins absolute Desaster irgendwie jedes Mal ausruf.
Ja. Ja, ich glaube, es ist auch wirklich super wichtig, weil es ja auch auf dich einen mentalen Einfluss hat, dass du dich wirklich dann auch nur auf dich konzentrieren kannst. Auch wenn das vielleicht beim ersten Hören erstmal sehr egoistisch klingt, aber wenn man das nicht kann und sich eh schon in schwierigen Situationen dann darüber hinaus vielleicht noch über andere Dinge Gedanken machen müsste, die noch viel weitreichender sind, glaube dann ist es ja auch eher was sehr, sehr Negatives.
Klar, das siehst du ja auch oft, wenn du jetzt zum Beispiel Expeditionspartner haben, die dann plötzlich Familie, Kinder haben und wo am Anfang es wird sich nie was ändern und so, alles gut, wir gehen wieder. Und dann merkst du aber doch, dass sich eben ein bisschen was ändert, was auch absolut okay und normal ist. Es soll ja genau so sein auch irgendwie. Und wie gesagt, ich glaube, man muss halt hier auch wieder einfach echt ehrlich mit sich selber sein. Und ich finde es nicht egoistisch, wenn jemand das trotzdem dann quasi macht und zum Bergsteigen geht oder wenn er auch Familie hat und weiterhin irgendwie extreme Bergsteiger Sachen macht, solange das einfach allen Beteiligten irgendwie bewusst ist und auch halt darüber irgendwie geredet wird und das nicht totgeschwiegen wird.
Ja. David, ich würde mit dir gerne mal noch über das ganze Thema Training reden.
Ja.
Weil du ja schon gesagt hast, Stichwort Trainingstouren, du hast vorhin gesagt, die wichtigste Trainingskomponente ist eigentlich das Metalltraining. Trotzdem ist es ja so, dass in der Profi-Bergsteigerwelt, sage ich jetzt mal, auch da nicht unbedingt hundertprozentig festgelegt ist, so trainiert man, dann ist man erfolgreich. Sondern, habe ich ja vorhin auch schon mal gesagt, du bist da wahrscheinlich schon eher so ein bisschen die Ausnahme, der mit Trainern auch zusammenarbeitet. Also du hast einen wirklich für die ganzen physischen Sachen, oder? Einen Coach für Ausdauertraining, genau. Und so weiter, Krafttraining und dann die Mentaltrainerin. Ist ja schon ein echt aufwendiges Setup für jetzt eigentlich mal so eine komplett offene Sportart.
Ist es sicher, aber es ist was mir wirklich auch sehr, sehr viel Spaß macht, das so in dem Stil zu betreiben und habe damals 2015 angefangen, mit dem Scott zusammenzuarbeiten. Da ging es dann 2016 mit dem Uli Steck damals auf eine Expedition. Da habe ich halt, okay, Scheibe, jetzt halt muss ich nochmal irgendwie eine Schippe drauflegen und habe dann mit dem Scott angefangen und seitdem ist der mein Trainer quasi und bin da mehr oder weniger in täglichem Austausch. Mit ihm und war für mich einfach super spannend, auch wie ich mich hier dann nochmal weiterentwickelt habe, in dem ja schon zum damaligen Zeitpunkt relativ späten Athletenalter. Und ja, das war für mich so wirklich so ein Aha-Moment, wo ich dachte, ja, macht wirklich Spaß und auch diesen Schritt eben, wie ich mich dann nochmal steigern konnte. Und dann noch ein paar Jahre später habe ich dann angefangen, eben mit der Mentaltrainerin zu arbeiten, weil das einfach auch ein Bereich ist, den ich immer spannend fand und war davor schon mal so hier und da so in der Peripherie mit dem Thema irgendwie in Kontakt, wo ich da der Trainer von dem Expeditionsteam, dem Expert-Kader vom Alpenverein war. Da hatten wir schon diese Mentaltrainerin dann mit dabei für das Team, aber jetzt nicht für mich selber und habe dann so gedacht, hey, das wäre einfach echt mal spannend, das noch für mich selber anzufangen. Und Im Nachhinein ist es sicher was, wo ich sage, hey, das ist noch fast viel wichtiger wie dieses physische Training. Weil gerade je höher du gehst, desto ja, wichtiger ist quasi deine Leistung wird eh durch deine Genetik, einfach wie gut du mit der Höhe zurechtkommst, irgendwie bestimmt und gar nicht mehr so sehr, wie fit du jetzt halt unten bist.
Das hast du wahrscheinlich gemerkt, als du mit dem Kilian unterwegs warst, oder?
Genau, das habe ich da ganz klar gemerkt, aber auch schon mit dem Uli, wo ich einfach gesehen habe, hey, ich meine, da ja gegen den Kilian, wie gesagt, da habe ich keine Chance, irgendwie unterhalb von 6000 Meter auch nur irgendwie in Mühe da mitzuhalten. Aber je höher wir gekommen sind, desto mehr haben sich unsere quasi Leistung da irgendwie angeglichen. Und
schon spannend, hey.
Ja, das war super spannend zu sehen. Und wie gesagt, vielleicht waren es auch an den zwei Tagen, wo ich das erlebt habe, damals mit ihm auf Expedition, jeweils irgendwie so ein Ausreißer. Also deswegen möchte ich da jetzt halt auch nicht sagen, ich bin dann besser oder irgendwie. Darum geht es ja in dem Fall nicht, sondern einfach das interessant zu beobachten, dass es zweimal da so war. Und auch mit anderen Läufern oft, wo die hier unten unglaublich starke, ja, irgendwie Trailläufer sind. Und dann, wenn wir zusammen auf 5000 Meter sind, das plötzlich absolut sich umdreht irgendwie. Und deswegen ist es gar nicht so sehr trainierbar, dann am Ende diese ganz große Höhe, sag ich mal. Da ist es aber dann immer wichtiger, quasi wie man mental aufgestellt ist. Und der Kopf ist da der wichtigste Muskel. Und den zu trainieren, ja, es ist wirklich spannend.
Aber ich meine, da könnten wir wahrscheinlich einen eigenen Podcast drüber machen. Aber wie schaut so eine Mentaltrainerstunde aus? Also nimmt man sich da eine ganz spezielle Situation vor und geht die dann durch? Versucht man Methoden zu entwickeln? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, man greift sich einfach Themen raus, die einen beschäftigen. Also erstmal muss man sagen, dass sich da jeder wirklich einen Trainer suchen oder eine Trainerin suchen sollte, ein Coach, der zu einem passt. Und da muss man, kann es sein, dass man auch ein paar Mal irgendwie wechseln muss am Anfang, weil es muss einfach von der Chemie zwischen einem da stimmen. Man muss auf derselben Wellenlänge irgendwie sein. Und wenn man dann jemand gefunden hat, der zu einem passt, dann, wie gesagt, mit meiner Trainerin, mit der Alex, haben wir dann gesagt, okay, was sind meine größten Baustellen? Und dann auch wieder projektbezogen oft. Aber für mich war es zum Beispiel einfach immer, dass ich absoluter Control-Freak bin und ich bereite mich unglaublich akribisch mit meinem Training, mit allem auf meine Expedition vor. Jedes Gramm irgendwie hinterfrage ich dreimal, ob ich das noch optimieren kann, ob ich das wirklich brauche und so weiter. Die Taktik am Berg 100-mal hin und her. Und dann ist aber das Ergebnis, wird dadurch bestimmt irgendwie, ob das Wetter gut ist, was die anderen Leute um mich rum machen, ob die Verhältnisse gut sind. Das sind Faktoren, die ich einfach nicht kontrollieren kann, so sehr ich irgendwie die kontrollieren mag. Aber es haben wir einfach noch nicht geschafft, das Wetter irgendwie so zu machen, wie wir wollen, oder? Und wie ich damit umgehe zum Beispiel, ja. Das sind so, dann bekomme ich halt Tools, Werkzeuge an die Hand, wo ich damit viel besser dann klarkomme, anstatt dann in dem Moment auf Expedition in so eine negative Spirale irgendwie zu gehen. Und als Beispiel das Tool, das mir da unglaublich hilft, ist schon im Vorfeld einen Vertrag mit dem Berg und mir selber zu machen, den zu unterschreiben und ein Datum drauf, was sich erstmal total Banane anhört. Aber ich verspreche es jedem, der das hört, soll das mal irgendwo in seinem Leben, in irgendeinem Bereich machen. Und dadurch akzeptierst du einfach diese Faktoren, die ich nicht kontrollieren kann. Da schreibe ich rein, ich habe mir ausgewählt, dieses Jahr an den Everest zu gehen und nur ich habe mich dafür entschieden, dorthin zu gehen. Oft hat man dann so, wieso bin ich dieses Jahr jetzt da hingegangen? Warum habe ich mir das? Und am anderen Berg kommen alle auf den Gipfel und ich bin hier. Und oder eben, ich kann das Wetter nicht kontrollieren. Das schreibe ich da einfach rein, so klar und einleuchtend es ist. Aber in dem Moment, dann auf Expedition, wenn es dann wieder irgendwie schneit und schneit und du denkst dir, wieso, hast du dann die Möglichkeit, da reinzuschauen und sagen, hey, ich habe das davor schon gewusst und ich habe es unterschrieben und war mein Deal quasi einfach hier mit dem Berg, mein Vertrag, den ich eingegangen bin. Und jetzt halt zum Beispiel für den Nanga Parbat, wo ich wieder zurückgehe jetzt halt, dieses Jahr, habe ich so als Bild, dass ich so dieses Damoklesschwert, das über meinem Kopf schwebt, immer eben umzudrehen, nicht erfolgreich zu sein, dass das eigentlich das ist, was mich motiviert. Also ich habe das jetzt halt versucht, das oder bin ich schon ziemlich weit, glaube ich, dass das jetzt für mich kein negatives Bild mehr, sondern das ist eigentlich, was mich, warum ich dorthin gehe, weil ich diese Ungewissheit ja irgendwie möchte. Wenn ich weiß, ich werde das jetzt halt hundertprozentig irgendwie schaffen, so wie ich halt weiß, dass ich auf den Hügel hinter meinem Haus irgendwie eigentlich immer hochkomme, ja, dann wäre das einfach nicht, was mich so motiviert, diese ganze Energie da reinzustecken. Und das ist so ein Bild dann, das wir kreieren in so einer Stunde und sagen, okay, das nehme ich jetzt halt so mit und hilft mir eben sehr gut dann für diese Situationen.
Ja, das klingt nach spannenden Methoden. Lass uns mal kurz noch auf die physische Seite wechseln. Wenn man dir auf Instagram folgt, dann sieht man ja auch immer wieder was von deinem Training. So unter anderem Stairmaster mit irgendwie Zusatzgewichten. Ich lese mir das aus Eigeninteresse auch immer saugern dann durch, was du irgendwie mit dazu schreibst. Und auch in den Kommentaren beantwortest du ja einige Sachen. Du hast mal gesagt, so solche Sessions gibt's irgendwo so, keine Ahnung, 2-3 Mal in 2 Wochen. Dann gibt's irgendwie 2-3 längere Tage draußen am Berg. Wie kann man sich aber so einen Trainingsalltag bei dir in deinem Leben vorstellen?
Ja, der ist natürlich nicht ganz so immer dasselbe, weil ich einfach, wie gesagt, durch die verschiedenen Orte, durch das Außenrum irgendwie, man muss reisen, mache einen Vortrag und so weiter, ist es dann ja immer wieder unterbrochen. Und da ist natürlich der Vorteil, mit einem Trainer zusammenzuarbeiten, der das dann immer so wieder umstrukturiert oder dann den Überblick da hat. Und generell ist es ja so wie du sagst, wir haben halt so Trainingsblöcke, wo ich sage, okay, wir konzentrieren uns jetzt halt eher auf die Grundlagen Ausdauer, wo wir versuchen, möglichst viele lange Einheiten zu machen. Das ist dann eben, okay, jetzt weiß ich, ich bin irgendwie in einem Umfeld, wo ich da Zeit habe, wo die Verhältnisse wahrscheinlich gut sind, wo es einfacher ist, das zu machen. Oder jetzt habe ich mal irgendwie 2 Wochen, wo ich viel unterwegs bin, wo ich dann halt ins Fitness-Gym irgendwie gehen kann und dort dann auf den Maschinen irgendwas machen, wo ich dann sage, es ist leichter, irgendwie sich auf die Kraft zu und Kraftausdauer irgendwie zu konzentrieren. Ja, und so wird das gesteuert und schaut es aus. Und ganz wichtig ist natürlich da auch die Erholung nicht aus dem Auge zu verlieren. Und gerade, muss ich sagen, mit quasi, da ich ja auch nicht jünger werde, sondern irgendwie peu à peu irgendwie dann doch älter, merke ich, dass einfach diese Erholungsphasen immer wichtiger werden und ich die auch echt respektieren muss, um noch fitter zu werden oder zumindestens ja, gleich zu bleiben.
Ja, voll. Okay, ich würde jetzt in Richtung Schluss des Podcasts ein letztes Thema zumindest noch grob anreißen. Und zwar ist es so ein bisschen, man kann es wahrscheinlich Blick in die Zukunft nennen. Ich habe in der Vorbereitung ein Interview von dir durchgelesen mit dem DAV, ist glaube ich schon ein bisschen länger her, aber da hast du gesagt, so auf die Frage hin zum Entwicklung des Höhenbergsteigens, du hast manchmal das Gefühl, dass man da eher sogar ein bisschen einen Rückschritt als einen Fortschritt macht. Siehst du das immer noch so?
Ich glaube einfach, was unter diesem Schirm Höhenbergsteigen fällt, ist einfach mittlerweile 95% einfach kommerzielles geführtes Bergsteigen, was jetzt halt einfach ja nichts mehr mit dem Höhenbergsteigen zu tun hat, wo wir uns irgendwie oder wie das, glaube ich, viele irgendwie abgespeichert haben oder was das immer noch so vom Gefühl her oder der Begriff Expeditionen, was das bei einem auslöst. Und das ist so eine Disconnection, die da irgendwie ist, die, glaube ich, wir irgendwie langsam aufklären sollten oder irgendwie die muss deutlicher werden in der breiten Masse. Mhm. Und dann gibt es sicher mittlerweile schon auch in dem Expeditionsbergsteigen immer wieder echt super spannende Sachen, aber einfach was so in eigentlich bekannt wird, sind einfach ja geführte Unternehmungen und auch die Rekorde, die dort zum größten Teil sich abspielen oder dann in Anführungsstrichen Rekorden, sind jetzt halt, ja, da muss ich schmunzeln natürlich.
Ja, klar, voll. Jetzt bist du ja selber auch als Trainer im DRV-Expert-Kader irgendwo auch aktiv. Wie schaut die Generation von morgen aus? Also ohne, dass man da jetzt auch was beurteilen möchte, aber kommt da quasi was nach, was auch irgendwo nach deiner Ethik spielt und das auch so im Kopf hat? Oder geht es eher wirklich in diese kommerziellere Richtung?
Boah, ich glaube, das Pendel schwingt ja immer so hin und her, wie wir bei allem wissen. Und ich habe schon das Gefühl, dass gerade eigentlich so ein bisschen wieder zurückschwingt in dem Sinne, dass das so dieses Kommerzielle und diese Rekorde da einfach so ein bisschen zu viel werden und die Leute das langsam durchschauen, dass das halt viel gutes Marketing irgendwie ist oder auch einfach auf, ja, ein Schmarrn in dem Sinne. Und da habe ich schon meine Hoffnung und sehe das auch, dass da schon gute Nachwuchsbergsteigerinnen und Bergsteiger irgendwie Ja, gerade so anfangen, in die Berge der Welt irgendwie rauszukommen. Ich hoffe einfach, dass diese Expeditionsbergsteigen nicht zu sehr einfach dann am reinen Geld scheitert, weil das sehen wir natürlich schon, dass jetzt halt in den Ländern Nepal, Pakistan die Permits immer teurer werden und von dem her das alleine einfach schon junge Nachwuchsbergsteiger, die das nicht so finanzieren können, so einfach dann davon abhält, dort hinzugehen. Und da hoffe ich, dass ja vielleicht in naher Zukunft sich irgendwas was ändert, dass da ja kleine unabhängige Teams irgendwie ja anders behandelt werden wie eben die großen kommerziellen Expeditionen. Aber ist natürlich ein echt schwieriges Thema, das quasi auch nochmal eine Stunde irgendwie easy zu diskutieren ist, wie man das regeln könnte, den quasi ja Overtourism an den hohen Bergen der Welt.
Ja, absolut. Was steht für dich so als Leuchtturmprojekte für dieses Jahr an?
Ja, wie gesagt, der Nanga Parbat, der lässt mich nicht los und deswegen werde ich da dieses Jahr wieder zurückgehen und mich schauen, ob es dieses Jahr klappt. Ja. Und generell ist es einfach für mich auch noch, ich weiß schon ein paar Mal habe ich in 8000er im Winter probiert, eben auch in so einem leichten kleinen Alpinstil, was ein Thema ist, was mich auch sicher noch mal irgendwie ja, aufbrechen lässt. Aber wann, das weiß ich jetzt halt noch nicht.
Ja, okay. Wir werden es früher oder später dann hoffentlich sowieso mitbekommen über deine Kanäle.
Oder wieder in einem Bergzeit-Interview.
Ja, oder wieder in einem Bergzeit-Podcast. Ja, perfekt. David, in dem Sinne, tausend Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Es macht mega viel Spaß, mit dir über die ganzen Sachen zu quatschen und da so Einblicke zu bekommen, die man sonst halt nicht so einfach bekommt. Deswegen vielen, vielen Dank.
Ja, danke dir und ich wünsche eine schöne restliche Woche. Ciao, ciao.
Danke, ciao. Das war die Interviewfolge mit David Göttler. Vor allem, weil das Thema Höhenbergsteigen in unserer Szene so oft und auch divers diskutiert wird, fand ich es richtig spannend, mal eine Einschätzung von einem Top-Alpinisten zu bekommen, der davon lebt. Ganz zu schweigen von den anderen Eindrücken aus seinem abwechslungsreichen Leben. Ich hoffe, euch hat die Episode genauso viel Spaß gemacht wie mir. Wenn euch der Bergzeit-Podcast gefällt, dann lasst gerne ein Abo und eine Bewertung da. Wir hören uns dann wieder in 2 Wochen bei der nächsten Beratungsfolge des Bergzeit-Podcasts. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Bergzeit. Passt auf euch auf. Ciao, ciao, euer Jan.